Es fällt mir gerade schwer, hier nach vorne zu gehen. Also ich hätte jetzt noch ein wenig mit euch singen und beten können. Zu unserem Gott, zu unserem Herrn erheben wir unsere Stimme. Nicht nur ich alleine jetzt, sondern ihr alle. Ihm sei die Ehre. Danke auch an meinen Kollegen Frank Mertner für das, was er vorhin gesagt hat. Ich finde es ziemlich schwierig, etwas zu sagen, was uns nicht völlig isoliert und abhebt, als hätten wir mit dem, was um uns herum geht, vor sich geht, gar nichts zu tun. Und genau so möchte ich das auch verstehen, was wir im Augenblick in unserer dreiteiligen Predigtreihe miteinander bedenken. Warum treffen wir uns eigentlich hier? Was hat das für einen Sinn? Hat das eine Auswirkung auf Ihr persönliches Leben, auf das Leben der Menschen um uns herum? Und so haben wir uns beim letzten Mal die Frage gestellt, anhand des Themas Jesus unter meiner Haut, kommt gleich, Psalm 51 war das. Wir haben gehört, dass Gemeinde der Ort sein möchte, an dem Gott gegenwärtig ist. Wir haben ihn eben angebetet, wir haben ihn gesungen, wir haben unsere Herzen ihm geöffnet. Nicht nur im Lied, sondern dass das geschieht, das war der Inhalt des ersten Gedankens, der ersten Predigt über Psalm 51, dass Gemeinde als ein Ort gelten darf, an dem wir keine Angst mehr unter unserer Haut zu haben brauchen. Dass das so ist, dass uns viel Angst macht, dass uns viel verunsichert im Beruf, im Privatleben und natürlich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen ist gar keine Frage. Umso wichtiger ist es, dass wir dieses wahrnehmen, was Gott uns geschenkt hat, Gemeinde, als den Ort, der mitten in dieser Welt einen Bereich darstellt, an dem Gott uns in besonderer Weise begegnen möchte und in dem wir uns einander in besonderer Weise begegnen. Dass da das, was sonst gilt, Konkurrenzkampf, Druck, Angst, Misstrauen, Vorspiegeln falscher Tatsachen, sich behaupten müssen, Ellenbogen ausfahren, dass Gemeinde eben gerade nicht dieser Raum ist in dieser Welt. Dass es einen Unterschied macht, fromme Lieder zu singen, sein Herz Gott zu öffnen, sein Leben Gott zu öffnen und zu erleben. Dieser Gott, der Liebe ist, wie wir gerade eben gesungen haben, verändert unsere ganz persönliche Position und lässt uns sogar Menschen lieb haben, die wirklich nur als Feinde bezeichnet werden müssten. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, Gemeinde als einen Ort kennenzulernen und das Miteinander auch zu entwickeln, an dem wir nahe bei Gott sind, aber auch an dem wir uns einander näher und näher kommen, dass wir Beziehung leben und nicht Leistung bringen müssen. Das war ein erster Gedanke. In einem zweiten Schritt haben wir uns mit dem Thema brennende Steine beschäftigt. Da ging es um 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Ich sage das dazu für die, die das Ding auf der MP3-Datei hören. Die sehen das ja jetzt nicht, was ihr hier seht. Es geht da dann genau um diesen Punkt. Wenn wir schon hier sind in Gemeinde und sagen, Gott, wir loben dich, wir erheben dich, wir singen dir fromme Lieder, wir hören dir zu, wir beten dich an, dann ist das genau das eine. Aber diese Haltung, diese Anbetung bedeutet doch eigentlich, Herr, ich danke dir, dass ich so zu dir kommen darf, wie ich bin, aber dass ich durch diese Tür, oder wer es bevorzugt, durch diese Tür nicht mehr so hinausgehe, wie ich gekommen bin. Ich möchte von dir verändert werden. Ich möchte, dass du mich berührst und dass ich durch die Berührung meines Herzens auch andere Herzen berühren und verändern kann. Und es ist ja kein Geheimnis, das geht mir genauso wie Ihnen auch. Veränderung bedeutet immer erstmal Verunsicherung. Manchmal sogar Abwehr und Angst. Das war so und das soll bitte auch so bleiben. In dieser Welt ändert sich ja ständig etwas. Dann soll doch wenigstens bei mir, in meinem persönlichen Umfeld, alles so bleiben, wie ich es mir mühsam erarbeitet und zurechtgezimmert und so weiter habe. Aber erinnern wir uns noch einmal an den ersten Teil. Gemeinde, Leben mit Gott ist der Raum, da brauchen wir keine Angst mehr unter unserer Haut zu haben. Wir können nicht auf der einen Seite Gott preisen als den Herrn der Welt, der alles in Händen hat. Und auf der anderen Seite dann, wenn wir den Eindruck haben, etwas läuft nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, vor lauter Angst blockieren, uns wehren und jede Veränderung verhindern wollen. Wir brauchen da, wo wir mit Gott unterwegs sind, keine Angst unter unserer Haut zu haben. Und dann haben wir darüber gehört, das wissen die meisten von uns wirklich. Vielleicht hat sich's noch nicht ganz bei jedem tief ins Herz gegraben. Jeder von uns ist ein wertvolles Geschöpf Gottes, ein wertvoller Stein. Und wir haben das Bild gehabt, die Verwandlung von wertlosem Brandkalk in ganz wertvolles Material, das Gott dann gebrauchen kann. Edelsteine. Gott will uns so verändern. Und deswegen ein dritter und letzter Teil. Ich überschreibe ihn mit dem Thema passende Steine. Und wir haben den 2. Timotheusbrief als Grundlage, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Und wer möchte, im Flyer ist der gesamte Text abgedruckt. Und ich habe ganz am Ende dann einfach die drei Themen der drei Predigten noch einmal aufgelistet. Und wer mag, darf da auch was reinschreiben, was ihm wichtig wurde. Fangen wir mal mit einem ersten Gedanken heute an. Er heißt, du bist genau am richtigen Platz. Frage, wann haben Sie den letzten Brief geschrieben? Brief, ne? Ist bekannt, Brief? Ja? Also ein richtiger Stift, womöglich mit einer Feder, mit Papier, mit Umschlag, mit einer Briefmarke, persönlich zum Briefkasten gebracht und eingeworfen. Wann war das letzte Mal? Ich muss da passen, ich kann mich nicht erinnern. Oder wann haben Sie den letzten Brief bekommen? Also ich meine jetzt nicht eine Postkarte aus dem Urlaub gerade so, ne? Keine Rechnung, kein Kontoauszug. Ein Brief von Hand geschrieben, persönlich an Sie adressiert. Das kommt doch ziemlich selten vor in heutigen Zeiten. Wir alle sind hervorragend zu erreichen. Telefon, mobil oder Festnetz, gar kein Thema. E-Mail, Facebook, sämtliche Sachen wie Twitter, WhatsApp und so weiter. Und beim Skypen können wir uns sogar sehen, wenn wir telefonieren. Also ich möchte die moderne Kommunikationstechnologie keinesfalls missen. Aber ein Brief? Das hat doch was. Wie wäre es für Sie, wenn Sie morgen im Briefkasten, ich weiß übrigens, warum ich montags nie Post habe, aber stellen wir mal vor, Sie hätten morgen im Briefkasten einen Brief, der wäre an Sie persönlich adressiert. Und Sie machen den auf, handgeschrieben, mit Tinte, ganz persönlich. Ein für Sie wichtiger Mensch schreibt Ihnen sowas, der hat sich extra Zeit genommen, hat sich hingesetzt, hat ihn vielleicht eine Nacht liegen lassen, nochmal gelesen und dann erst mit der Briefmarke versehen. Wie würde das wirken? Paulus hat einen solchen Brief geschrieben an seinen ganz wichtigen Freund Timotheus. Und das können wir in den ersten Versen im Text lesen. Ich habe den mal mit eigenen Worten ein bisschen kürzer gefasst. Man kann ihn hier vorne sehen. Paulus schreibt an Timotheus, mein geliebter Sohn, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Gott sei Dank, dass es dich gibt. Tag und Nacht denke ich an dich. Ja, ich bete für dich. Timotheus, ich sehne mich nach dir. Noch immer erinnere ich mich an deine Tränen beim Abschied und ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Wenn ich so einen Brief kriegen würde, das wäre ein Ding. Paulus spricht so jemand an, mit dem zusammen ist er ein brennender Stein, was wir beim letzten Mal gehört haben, im Reich Gottes. Die haben zusammen in Gemeinden gearbeitet, haben viel Spaß zusammen gehabt, haben viel Ärger miteinander bewältigt, viele schwierige Themen, haben miteinander gesungen und gebetet. Und Paulus sagt jetzt diesem Timotheus, mein Junge, da wo du jetzt bist, da bist du genau am richtigen Platz. Ich freue mich über dich und zeige dir meine aufrichtige Wertschätzung. Für mich eine Frage, Gemeinde wird hier als ein Ort der Wertschätzung erlebt. Als einen Ort, wo Anteilnahme geschieht. Und ich meine, das aus diesem Text auch entnehmen zu können, dass wir, die wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Gemeinde zu einem solchen Ort werden lassen dürfen. Das können und sollen wir einander zeigen, dass wir wertvolle Steine sind. Dass keiner von uns hier ist, einfach mal, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte. Weil er so ganz zufällig hier reingeschneit ist und weil er gerade mal so geduldet wird und nicht rausgeworfen. Oft geht es ja auch im Reich Gottes, so wie in meiner Heimat, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und dann gibt es da solche Aussagen wie, danke nicht mir, danke dem Herrn. Das hört sich doch sehr fromm an, oder? Aber ich bezweifle, dass einer, der zum Beispiel einen Dienst wie ihr Musiker intensiv vorbereitet hat, und wenn dann einer hinter euch zu euch kommt und sagt, ey, das hat mir heute sehr gut getan, hat mich berührt. Danke nicht mir, danke dem Herrn. Ich brauche das Lob nicht. Tut euch das gut oder nicht, wenn man sagt, das war wirklich sehr hilfreich, oder? Würde ich doch denken, oder? Mir auch übrigens. Was ich damit sagen will, wir sind doch alle gleich gestrickt. Und natürlich tun wir das, was wir hier tun, zur Ehre Gottes. Aber warum tun wir uns manchmal so schwer, uns gegenseitig zu sagen, hör mal, ich danke dir, das hast du gut gemacht. Der Paulus, der sagt zu seinem Timotheus hier, du bist ein brennender Stein in der Gemeinde für Jesus und das finde ich super. Ich finde das genial, dass du da bist, wie du dich einsetzt, was wir zusammen erlebt haben. Paulus sagt ihm das und dadurch segnet er ihn. Und wir haben das schon mal gehört, eulogeo, das griechische Wort heißt wörtlich übersetzt Gutes sagen. Wenn wir einander Gutes sagen, dann segnen wir uns. Und ich kenne keinen, dem das nicht gut tun würde. Lieber einmal zu viel gelobt, aber auch ehrlich, ermutigt. Und im Namen Gottes zu sagen, es ist gut, dass du hier bist. Gemeinde als Ort der Wertschätzung, wo wir keine Angst mehr unter unserer Haut haben müssen, weil wir vielleicht schon wieder was falsch gemacht haben. Ganz beliebtes Beispiel da hinten, die Herrschaften, die sich da an der Technik abmühen. Ne? Irgendwas klappt wieder nicht. Ja? Alle Blicke gehen nach hinten. Wir haben 90 Minuten Gottesdienst und 89 Minuten läuft's gut. Aber in dem einen Moment, wo er tatsächlich, manchmal könnt ihr ja gar nichts dafür, Technik ist ein Mysterium. Ja, ihr versteht, was ich meine. Selbst Gott hat es bei der Taufe von Jesus sich nicht nehmen zu lassen, vor allen Leuten sicht- und hörbar zu sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich richtig Freude. Habt ihr das schon mal vor euren Kindern irgendjemand gesagt? Das ist mein Frederik, das ist mein Lorik, das sind meine beiden Lieblingssöhne, dass ihr es wisst. Glaubt ihr, dass das den Jungs gut tat? Du glaubst das nicht. Deswegen die Überlegung. Paulus zeigt hier seinem Timotheus, du bist hier genau am richtigen Platz, Timotheus. Du musst nicht perfekt sein, du musst die Gemeinde nicht neu erfinden, aber du weißt, dass du hier im Auftrag Gottes bist, weil du Sohn des Allerhöchsten bist, unseres Herrn Jesus Christus. Und darauf nimmt jetzt Paulus Bezug, wenn er im nächsten Vers, Vers 5, schreibt, ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Ich habe das schon manchmal gehört, dass einer sagt, ha, ist schon ein bisschen schade, ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen, nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie das so ist in der Welt. Wenn man mal von ganz draußen reinkommt und sich bekehrt und dann alles anders und neu wird, bei mir hat sich da eigentlich nichts ereignet, ich bin da so reingewachsen. Der Paulus findet das gar nicht so schlecht hier. Der ist sogar froh über diese christliche Sozialisation seines Freundes. Und dank seiner Oma und seiner Mutter hat schon der kleine Timmy zu Jesus gefunden. Kindergottesdienst wahrscheinlich, ne? Wer weiß, was er da alles für tolle Sachen gehört hat. Wer weiß, was unsere Leute darüber machen. Fantastisch, dass die sich so kümmern. Daraus leite ich ab, ob du das Vertrauen zu Jesus Christus quasi mit der Muttermilch aufgesogen hast, mehr oder weniger unfreiwillig jeden Sonntag hier mit reingeschleift wurdest und dann im Kindergottesdienst verschwunden bist. Und jetzt irgendwann sagst, ja, ich gehöre auch zu ihm. Aber ich habe nicht irgendwas Besonderes erlebt. Oder ob du hier sitzt und tatsächlich was ganz anderes früher erlebt hast, und den Unterschied sehr deutlich kennst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Interessant ist doch, dass jeder sich da entscheiden muss. Einmal grundsätzlich, will ich diesem Jesus folgen? Und dann jeden Tag neu. Wie gestalte ich diesen Tag heute? Möchte ich das, was ich bisher schon weiß, umsetzen? Oder tue ich doch lieber das, was mir gerade bequemer und einfacher aussieht? Heißt mit anderen Worten, der Glaube hat keine Enkelkinder. Wir müssen uns jeder individuell an jedem Tag dafür entscheiden, dass ich, dass du dem Herrn aufrichtig vertrauen willst. In Situationen, wo es dir gut geht, genauso wo es eben nicht läuft, wo kein Flow in deinem Leben ist. In einem familiären Umfeld, das sich freut, endlich bist auch du ein Kind Gottes geworden, nicht wahr? Oder wo es den Ärger und den Druck gibt, wie kannst du zu einer Sekte gehen? Das mit dem Jesus, das ist ja wohl bloß für die ganz Doofen, die das brauchen. Und du das dann trotzdem machst. Ist es dein Wunsch, Jesus nahe zu sein? An einem Ort, wo du keine Angst mehr unter deiner Haut haben brauchst, wo es um Gemeinschaft geht mit dem Auferstandenen und mit anderen Menschen? Ich glaube, wir müssen uns dafür entscheiden. Und ich möchte im Anschluss an das, was ich jetzt sage, nachher Gelegenheit geben. Ich sage das jetzt schon mal. Wenn jemand sagt, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, jawohl, ich habe das für mich erkannt, ich möchte nochmal neu sagen, mir ist das wichtig. Und möchte meine Wertschätzung, meine Liebe Gott gegenüber noch einmal ausdrücken und sagen, ich bin hier am richtigen Platz. Ich sage, ich will ganz dazugehören, ich will ganze Sache machen. Wir werden uns hinten hinstellen, ein paar Leute, die gerne mit dir beten und das nochmal festmachen. Herzliche Einladung. Vielleicht möchtest du dich erstmalig dafür entscheiden. Auch dafür wäre Raum. Da brauchen wir aber Mut für. Und das wäre ein nächster Gedanke. Paulus sagt zu seinem Timotheus, sei mutig. Und fordert ihn eben dazu heraus. Er sagt Vers 6 und 7, deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also ich sage mal ganz offen, wie ich das im Augenblick so wahrnehme. Ich freue mich außerordentlich, dass wir hier in unserer Gemeinde diese biblischen Vorgaben in vielerlei Hinsicht umsetzen. Wir wissen, dass Gott allen Gläubigen Gaben gibt. Gaben, die sie für den Dienst als brennende Steine einsetzen können und sollen. Und die meisten von Ihnen kennen sicherlich ihre natürlichen Gaben. Wie sieht es bei uns mit dem Thema geistliche Gaben aus? Wir haben ja da ein so ein Seminar und das haben schon eine ganze Reihe durchgeführt, andere vielleicht noch nicht. Wie sieht es damit aus, dass wir uns durch Begleitung, durch Handauflegung, durch Beten, durch Beraten, durch Gebet diese Gaben entdecken, einüben lernen, ausprobieren und uns dabei begleiten? Bringt jeder sich mit dem, was er hat und kann von Gott, im Reich Gottes ein, sei es hier direkt im inneren Kreis der Gemeinde oder im Auftrag Jesu in seinem Umfeld? Dazu braucht man Mut. Und Gott hat uns doch seinen Geist gegeben, der davor nicht Angst hat, das zu leben, was Gott uns mitgegeben hat. Seine Geistesgaben. Bloß, weil wir nun auch schon mal mitbekommen haben, dass in manchen gewissen christlichen Kreisen diese Gaben, diese charismatischen Gaben, missbräuchlich eingesetzt worden sind, wie wir glauben zu wissen. Ich habe jedenfalls auch keinen Christen getroffen, der sich deswegen vom Autofahren hat abhalten lassen, weil es Autofahrer gibt, die mit dem Ding nicht umgehen können, oder? Deswegen verzichten wir alle nicht darauf, unsere Wagen, unsere Fahrzeuge zu bewegen. Wie sieht es mit unseren Geistesgaben aus? Wir haben diese Gaben bekommen zur Kraft, zur Liebe und zur Besonnenheit. Und das dient dann dazu, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ohne Angst, in ihrem Umfeld mittendrin leben können und etwas dabei zu beitragen, dass es Frieden gibt, dass man Liebe übt, wo man sich hasst, dass Versöhnung geschieht, so wie das Gebet von Franz von Assisi eben, das wir gehört haben. Sei mutig. Und Timotheus muss jetzt von Paulus auch daran nochmal erinnert werden, wozu diese geistlichen Gaben da sind. Da heißt es, Vers 8, schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Bezeugen heißt hier nicht nur reden. Bezeugen geht um alles, was wir sind. Das heißt, es geht also nicht nur um Bibeltexte, die wir vielleicht auswendig lernen und dann bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit an den Mann oder an die Frau bringen, sondern unser ganzes Leben bezeugt das, was Gott uns mitgibt. Ihr kennt auch diesen Vers aus dem Römer Kapitel 12. Weil Gott so barmherzig ist, setzt euch mit eurem ganzen Leben für Gott ein. Es soll ein lebendiges, ein heiliges Opfer sein, eines, an dem Gott Freude hat. Also es ist ja so, nicht nur die Kinder merken schnell, wenn bei uns Erwachsenen etwas nicht ganz echt ist, oder? Die haben da ein ganz feines Gespür. Und da können wir machen, was wir wollen. Und auch bei uns geht es im Grunde nicht zuerst darum, was sagen wir, sondern wie sind wir, wie leben wir? Sind wir ehrlich und echt? Und Jesus nachzufolgen, ohne unser ganzes Leben da einzusetzen, das geht nicht gut. Das zieht uns hin und her. Und da bringen wir auch die Opfer an den falschen Stellen. Da schämen wir uns für die falschen Sachen. Und dann ist es oft so, dass wir Leid und Probleme als schwierig, als Widerstände, als Hindernisse sehen. Und hier sagt der Paulus zu dem Timotheus, natürlich ist das Leben voller Probleme. Und natürlich lebst du nicht hier in Wolkenkuckucksheim oder jetzt schon in der Seligkeit. Auch wir leben nicht auf dem Berg der Seligpreisungen. Und wir werden es auch hier nie leben. Aber gerade hier erfahren wir Gott. Er, der den Frieden gibt, da wo Unfriede herrscht. Er, der Versöhnung schenkt, da wo Streit ist. Erfahren wir das? Ich glaube, wir können und wir dürfen in der Spannung stehen, dass eben noch nicht alles in Ordnung ist. Und dass, wenn man die Zeitungen aufschlägt, wenn man ins Fernsehen guckt, es aussieht, als wäre immer mehr nicht in Ordnung. Es ist auch eine Frage dessen, was wird berichtet und was wird nicht berichtet. Aber wir können feststellen, mitten in all dem zeigt Gott seine Gnade in Jesus Christus und stellt uns ganz neu unsere Füße auf einen weiten Raum, gibt ganz neu Hoffnung und lässt nicht einstimmen in das allgemeine große Problem des Abendlandes, dass wir völlig überfremdet werden und völlig hilflos werden. Welche Werte können wir wirklich einer Situation, wie wir sie im Augenblick erleben, entgegensetzen? Gerade hier, meine ich, können wir Gott erfahren. In Vers 9 und Vers 10, da geht es um diese echte Beziehung. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu zeigen. Das steht schon, bevor alles hier passiert ist. Und nun ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters, Jesus Christus, offenbart worden. Er hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Also ist es doch berechtigt, dass wir mutig vertrauen können und dieser Botschaft folgen. Timotheus wurde dazu aufgefordert. Gott hat uns den Weg geebnet. Deswegen ein letztes. Zu diesem sei mutig kommt noch das sei treu. Bleib auf diesem Weg, sagt Paulus. Vers 13. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Der Heilige Geist, der in uns lebt, hilft dir dabei. Das sehe ich so ein Dreiklang. Halte, bewahre und führe. Das ist nicht uncool. Das ist kein Rückzug in eine gepflegte Innerlichkeit. Alles bleibt draußen, aber wir haben es hier schön. Timotheus soll ja jetzt nicht an den falschen Dingen festhalten, Tradition zum Beispiel, nur damit man nichts ändern muss. Alles soll so bleiben, wie es ist. Davon spricht Paulus nicht. Timotheus soll sich nicht an irgendwas, sondern an das Vorbild der guten Lehre festhalten. Das, was Jesus ihm mitgegeben hat. Es geht darum, krieg doch eines klar. Was sind die wesentlichen Grundlagen deines Glaubens? Du bist befreit, du bist begabt, du bist beauftragt, du bist geliebt, du bist wertvoll. Ich bin mit dir, ich habe viel vor in dieser Welt und du bist ein Werkzeug meines Friedens, meiner Hoffnung, meines Glaubens. Das alles habe ich dir und will dir mitgeben und du kannst das weitergeben, ohne Zwang, ohne Druck, befreit und fröhlich. Keine Angst unter deiner Haut. Sei mutig Und das könnte man mit dem Wort Treue zusammenfassen. Das heißt, ich finde heraus, wozu bin ich berufen, wozu bin ich neu geboren, und dann setze ich das um. Mutig und fröhlich lebe ich in der Nähe Gottes. Und Jesus hat auch die Freude, mit Gott ganz nahe unterwegs zu sein, darin erlebt, dass er wusste, warum bin ich unterwegs, was ist mein Ziel, was mache ich in der mir gegebenen Zeit. Und er sagt dann, so wie mich der Vater gesendet hat, so möchte ich auch euch senden. Paulus, Petrus, Priscilla, viele andere, von denen hier im Brief gesprochen wird, haben sich senden lassen und sind dran geblieben, haben sich gegenseitig ermutigt. Und ich glaube, es ist ziemlich genial, wenn wir eines Tages Jesus gegenüberstehen und er uns dann sagt, das hast du gut gemacht, mein treuer, mein guter Diener. Und dann weiß ich, dass das, was ich getan habe, selbst wenn es noch so wenig war, war genau das, wozu Gott mich berufen hat. Jetzt komme ich zum Schluss und da ist dieses Thema passende Steine noch einmal relevant. Genau darum geht es. Keiner muss sein wie ein anderer. Jeder ist von Gott einzeln berufen, einzeln beauftragt, miteinander sein Licht in dieser Welt zu sein. Es geht darum, dass jeder von uns seinen Platz, seinen passenden Platz in diesem Leben findet. Und das bedeutet zum Ersten, dass wir da, wo wir das haben, anfangen oder weitermachen, unsere Angst abzulegen. Es könnte uns was passieren, wenn wir uns ganz auf Gott vertrauen und einlassen. Da, wo du mit Gott unterwegs bist, mit seinen Geschwistern, mit deinen Geschwistern, da bist du richtig. Das kann in einer charismatischen, in einer evangelikalen, einer landeskirchlichen Gemeinde sein. Da, wo du mit Jesus unterwegs bist, bist du richtig. Und vielleicht ist genau das dein Platz. Und das Nächste. Sei doch mutig und lass dich verändern. Sei bereit zur Veränderung. Werde vom Kalkstein zum Brandkalk. Lass dich von Jesus verändern und herausfordern. Bleibe nicht der oder die, die du bist. Du hast so viel Potenzial in deinem Leben. Da ist noch so viel möglich, ob du schon lange dabei bist oder erst seit kurzer Zeit. Du hast einen barmherzigen Gott. Und es spielt keine Rolle, ob du Fehler machst, ob du was nicht kannst. Gott stellt deine Füße auf einen weiten Raum. Sei da ganz mutig. Was bei Gott nicht geht, ist, wo seine Barmherzigkeit endet, ist da, wo sie auf unsere Lauheit trifft. Wo wir nicht bereit sind, ihm tatsächlich nachzufolgen. Und schließlich und endlich halten wir uns an das Vorbild der gesunden Lehre. Machen wir uns klar, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, mit seinem Wort, seine Lieder, Bibel, miteinander beten, aufeinander hören, Zeit für ihn haben, Gemeinde leben, um passende Steine zu werden, um mit anderen zusammen einen Platz zu finden, an dem man wirklich gehört. Das ist eine Herausforderung. Aber wir haben doch diesen wertschätzenden Brief Gottes, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Vertrau mir, sei mutig und sei treu. Das wäre doch eine Antwort wert. Und wir nehmen uns jetzt ein wenig Zeit. Ihr werdet uns musikalisch begleiten. Und sollte jemand sagen, ich möchte das für mich im Gebet festmachen, wir stehen da hinten, ihr dürft gerne kommen. Gott segne euch. Amen.